bist. Und da kommt noch jemand aus Weg. Und ich bin seit langer, langer, langer Zeit in Marburg. Bin dort in der Leitung vom Christustreff. Christustreff ist eine Gemeinde, überkonfessionell. Wir haben bei uns Evangelische, Freikirchler, sogar ein paar Katholiken. Ganz viele, die gar nichts mit dem Glauben zu tun hatten. Und da sind wir total ermutigt, dass Gott uns ein großes Wachstum geschenkt hat. Dass wir vor gut 20 Jahren mit 4, 5 Leuten angefangen haben, jetzt 400, 500, 600 Leute sind. Gestern Abend hatten wir unseren Donnerstagabend-Gottesdienst, da sind so um die 450, 500 Leute. Wir sind in einer großen Kirche, also wir haben nicht so ein schönes Zentrum wie ihr hier. Das finde ich ganz toll und wenn ich jetzt irgendwas bauen könnte, würde ich es genauso bauen. Holz, total gemütlich, dann hier moderne Technik und so weiter. Wir sind zu Gast in einer Kirche, haben dort immer Donnerstagabend-Gottesdienst. Jetzt haben wir auch Sonntagsgottesdienste, so mehr familienorientiert, sonntagsabends auf Englisch für ausländische Studenten. Und aus diesem Dienst heraus sind sehr viele verschiedene andere Sachen gewachsen. Unter anderem haben wir eine Arbeit in Jerusalem. Wenn jemand mal nach Jerusalem reist, ist er herzlich eingeladen, bei uns vorbeizuschauen, vielleicht dort auch zu wohnen. Wir haben ein Haus in der Altstadt von Jerusalem seit 10 Jahren übernommen, das Johanniterhospiz, das an der Via Dolorosa. Via Dolorosa ist der Leidensweg Jesu. 8. Station, die Station der weinenden Frauen. Deswegen schicken wir auch mal Frauen dahin, damit die diesen Namen dann irgendwie auch umwandeln zur Station der fröhlichen Frauen. Aber das ist die Station, wo die Frauen geweint haben sollen über Jesus. Und Jesus zu ihnen gesagt hat, weint nicht über mich, sondern ihr Töchter von Jerusalem. Jedenfalls dort haben wir ein Zentrum. Wir versuchen dort junge Deutsche, die ein Jahr oder so in Israel oder in Palästina oder in Westbank, wie immer man es nennen will, verbringen, zu erreichen. Wir haben Gästezentrum, wir arbeiten mit arabischen christlichen Gemeinden zusammen, auch mit messianisch-jüdischen Gemeinden. Ja, ich bin heute von Marburg nach Duisburg gefahren und das passte ganz gut zu eurem Thema, hier zu unserem Thema in diesen Tagen Go West, weil wir da auch so relativ Richtung Westen fahren musste, bisschen Nordwesten. Und ich freue mich total, wieder da zu sein, hier in meiner Heimatstadt, habe ich schon gesagt. Hajo hat schon gesagt, als wir noch jung waren, obwohl er sieht doch immer noch jung aus, ne? Vor vielen, vielen Jahren, da haben wir einen Aufbruch erlebt und sogar bei uns in der Landeskirche. Wir sind immer wieder mal rüber, da wo Hajo in der Jugend verantwortlich war, in Duisburg-Ruhrort, hingefahren, um uns Inspiration zu holen, um einiges zu lernen. Aber ich hatte damals den Eindruck, dass Gott mir das aufs Herz legt, dass ich einfach dort, wo ich wohne, in Duisburg-Beek, mitarbeite. Ich bin mit 14 da irgendwie reingeschlittert. Ich war zum Glauben gekommen, als ich 13 war. Mich ganz bewusst für Jesus entschieden. Das war ja eine ganz irre Sache. Ich war in Holland auf einer Freizeit gewesen mit der Freien Evangelischen Gemeinde Lüdenscheid. Eine lange Geschichte, warum ich durch die da irgendwie nach Holland gekommen bin. Jedenfalls eine Nacht, einen Abend konnte ich nicht schlafen, ich war 13 Jahre alt und ich merkte ganz deutlich, dass Jesus zu mir redete und sagte, Roland, es gibt 2 Wege, wie du leben kannst. Entweder gehst du deinen eigenen Weg, den Weg, wo du dich selbst entwickelst, versuchst das Beste aus dir rauszuholen, so der alle Kräfte zu bündeln, alle Talente zu entwickeln, aber letztlich ist dein eigener Weg. Oder du gehst deinen Weg, wo du mir die Herrschaft deines Lebens anvertraust. Und ich sah das ganz, ganz, ganz klar. Das hatte auch nicht sehr viel mit den Bibelarbeiten zu tun, die wir da machten. Das ging irgendwie über David und so. Und ich war immer schon so ein Streber gewesen als Kind. Und hatte dann auch immer dadurch geglänzt, dass ich das alles schon wusste, weil ich durch Kindergottesdienst und so ziemlich getrimmt war in diese Richtung. Aber völlig unabhängig davon merkte ich, dass Gott anfing zu mir zu reden. Und sagte, wie ist das eigentlich? Bin am nächsten Tag dann hin zu dem Pastor. Und ich dachte irgendwie, wenn ich jetzt Jesus Ja sage, wenn ich jetzt Christ werde, dann wird mein Leben total langweilig und grau in grau. Ich stellte mir so vor, da muss ich immer irgendwie so ganz, ganz brav sein und immer so graue Kleidung tragen und so. Aber irgendwie wusste ich dennoch, das ist die richtige Sache. Und bin dann zu dem Pastor hin und habe gesagt, das war irgendwie ein Sonntagmorgen dann, nach dem Gottesdienst, ich will jetzt irgendwie zu Jesus kommen. Und dann dachte der, ich wäre emotional bewegt und die in der FAG sind ja nicht so dafür, wenn man emotional bewegt ist. Und dann hat er irgendwie gesagt, warte noch mal bis zum Nachmittag, ob das sich bei dir noch durchhält. Also, aber ich weiß jetzt nicht von dem Gottesdienst, ich weiß nicht, ob er das auch macht, wenn Leute emotional bewegt sind, dass er den ersten Mal sagt, geh mal irgendwie entspannen oder so. Jedenfalls, der machte das. Aber das war ganz weise eigentlich, weil das für mich nochmal klar machte, willst du das jetzt wirklich? Und ich war überhaupt nicht emotional bewegt, jedenfalls nicht von dem Gottesdienst, weil ich das Einzige, was erinnere, war irgendwie so ein furchtbares Duett, was die gesungen haben. Der eine und seine Frau, das fand ich alles nicht so inspirierend. Aber auf jeden Fall bin ich am Nachmittag zu ihm hin und habe dann gesagt, ich will jetzt wirklich mit dir reden. Und dann sind wir in sein Zimmer gegangen und dann hat er mir ein paar Bibelverse gezeigt und hat mir unter anderem gezeigt, 1. Johannes 1, Vers 7, Vers 7 und 9, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, Vers 8, wir betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünde vergibt und uns reinigt von aller Untugend, von aller Missetat. Dann hat er gesagt, jetzt pack mal aus. Und ich irgendwie dachte, der meint jetzt wahrscheinlich kein Weihnachtsgeschenk, sondern er meint meine Sünden. Und dann haben wir uns niedergekniet. Das war eine richtig klassische Bekehrung. Haben wir uns niedergekniet und dann habe ich meine Sünden bekannt. Und ich dachte erst, ich hätte gar keine. Aber wenn du das mal machst als Übung, dann fallen dir die ein. Da fallen dir die Sünden ein. Und da fiel mir ein, wo ich was geklaut hatte und wo ich meine Eltern belogen hatte und wo ich hochmütig gewesen wäre und noch verschiedene andere Dinge. Und dann hat er mir erst gezeigt, wie ich Jesus in mein Herz aufnehmen konnte. Und dann habe ich dort mit 13 Jahren ja, dieses Ja zu Jesus gesagt. Und ich kam dann zurück und bei uns es gab überhaupt keine Jugendgruppe bei uns in Duisburg-Beek und dachte, versuchst du mal Matthäus-Evangelium zu lesen, Neues Testament, hab so ein Jahr mich so durchgeschlagen. Im nächsten Jahr war ich nochmal auf so einer Freizeit, diesmal irgendwie von der Baptistengemeinde, da habe ich eine Jugendgruppe gesehen zum ersten Mal, die irgendwie in Aktion war und dachte, das wäre doch cool, wenn wir auch eine Jugendgruppe hätten. Und kam zurück zu unserem landeskirchlichen Pastor und sagte, ich will, dass wir irgendwie eine Jugendgruppe aufmachen. Sagte er, ja, und so machen wir, aber das passierte nichts. Und nach einem halben Jahr war das so, dass eine ganz starke Last auf meinem Herzen, dass ich dachte, ich platze, wenn wir jetzt hier nicht irgendwas machen. Da war ich 14,5. Also heute würde man, weiß nicht, ob man heute die 14,5-Jährigen irgendwie Verantwortung geben würde. Ich weiß nicht, wie ihr das hier handhabt. Auf jeden Fall, ich habe dann gesagt, wir müssen was anfangen. Und dann kriegten wir einen Raum. Und es entwickelte sich und Gott hat dann Wachstum geschenkt und als ich dann 14, 15, 16, als ich 16 war, waren wir ja 80, 90 Leute dort und es war ein richtiger Aufbruch. Und wie gesagt, das war die Zeit, auch von der Hajo geredet hat, wo wir ja wirklich erlebt haben, dass Gott sich dazu stellt und dass das ein Aufbruch des Heiligen Geistes war und dass die Formen waren unterschiedlich und auch die, wie man das macht, aber was da war von Jesus her, das neue Leben, das war was Echtes. Und viele von denen sind bis heute noch dabei. Manche sind auch nicht mehr dabei, muss man leider sagen und bete, dass Gott sie wieder neu anspricht, irgendwie, vielleicht hier durch euch oder durch andere Menschen. Aber viele sind auch noch dabei. Und das ist so meine geistliche Geschichte hier in Duisburg und dann war das wieso erzähle ich das eigentlich? Aber egal. Bei euch darf man ja auch mal das erzählen, was nicht im Manuskript steht. Ne? Ist das so? Ja, okay. Ja, ist es denn erlaubt, ein Manuskript zu haben? Das ist auch erlaubt. Okay, alles wunderbar. Ganz klasse. Also dem folge ich irgendwann dann mal wieder später. Ich bin da mit 16, 17 Jahren auf verschiedenen Missionskonferenzen gewesen und da habe ich gemerkt, da wurde mir gesagt, dass wenn man jetzt die islamische Welt sieht, dass etwa ein Sechstel der Weltbevölkerung Muslime sind und dass nur höchstens 1% aller vollzeitlichen christlichen Mitarbeiter, also Missionare oder Pastoren, in diesem Bereich arbeiten. Und der Missionar, den ich da traf, der hat mich herausgefordert und hat gesagt, überleg dir das mal, ob das nicht für dich sein könnte. Und das war für mich wie ein Ruf Gottes, denn als ich gedacht habe, ja, ich will wenigstens bereit sein, dahin zu gehen. Und dann bin ich ins Studium gegangen nach Marburg und habe damals angefangen gleich mit Arabisch. Einfach aus dem Grund, um mich vorzubereiten für die islamische Welt. Theologie und Arabisch. Theologie, habe ich gesagt, ist nicht so ganz so wichtig, ich mache es lieber ein bisschen mehr Arabisch. Und jetzt will ich nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen, warum wir jetzt noch hier sind und so weiter. Aber für mich war diese eine zweite Entscheidung wichtig, neben anderen Entscheidungen. Neben der Entscheidung, zu Jesus zu kommen, war für mich die Entscheidung wichtig, zu sagen, Herr, ich stehe zur Verfügung für dein großes Werk der Weltmission weltweit. Und jetzt ist es natürlich nicht so, dass jeder Richtung arabische Welt gehen muss. Und gerade hier in Deutschland ist eine so große Not. Und hier sind so viele Leute, die überhaupt keine Ahnung von Jesus haben. Und Von daher geht es nicht darum, jetzt hier euch dazu zu bewegen, dass ihr unbedingt nach Arabien geht oder nach Kirgisien, es sei denn, dass Gott euch das persönlich sagt, dass euch das deutlich wird. Aber ich glaube, es geht um diese Bereitschaft, dass wir überhaupt bereit wären, uns aufzumachen. Und mir ist ein Bild ganz, ein einfaches Bild deutlich geworden. Ein Schiff, was im Hafen verankert ist, das kann auch nicht gesteuert werden. Aber wenn das Schiff losfährt, dann kann es auch gesteuert werden. Und so ist es wichtig, dass wir uns auf den Weg machen. Und dann kann Gott uns nach hierhin führen und nach dahin führen. Und er kann uns da lassen, wo wir sind. Aber wichtig ist, die Anker loszumachen, die Seile zu kappen und zu sagen, Herr, hier bin ich und ich bin bereit. Ich will vorangehen mit dir. Wichtig für mich auch, da komme ich dann gleich nochmal zu an verschiedenen Punkten, ist auch ja, die Offenheit für den Heiligen Geist. Und jetzt ist es ja gerade, ich bin immer noch so ziemlich im landeskirchlichen Bereich tätig, da nicht völlig unumstritten. Im Glaubensbekenntnis sagt man da zwar, ich glaube an Gott den Vater und ich glaube an Jesus Christus und ich glaube an den Heiligen Geist, aber wenn dann die Leute fragen, was meinst du mit Heiligen Geist, dann sagen sie ja, weiß ich auch nicht so genau. Irgendwie so ein Einfluss vielleicht, dass wir irgendwie gute Gedanken denken oder ich weiß nicht, was die Leute antworten würden. Aber diese Offenheit für den Heiligen Geist, das ist auch für mein Leben ganz wichtig gewesen. Wobei mir klar geworden ist, dass Gottes Geist unterschiedlich arbeitet, auch bei unterschiedlichen Menschen und dass auch ja, die Gaben unterschiedlich sind, wie es in Römer 12 heißt und dass auch ja, die Art, wie man mit dem Heiligen Geist lebt, unterschiedlich sein kann. Es geht nicht um die äußere Form, manchmal verwechseln wir das. Wir denken, Heiliger Geist ist, wenn es ganz, ganz laut ist und manche denken, der Heilige Geist ist, wenn es ganz, ganz leise ist. Aber ich glaube, der Heilige Geist kann wirken, wenn es ganz laut ist und er kann auch wirken, wenn es ganz leise ist. Weil es was anderes ist, es ist eine andere Ebene. Es ist nicht die Ebene des Ausdrucks primär, sondern die Ebene der Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit des Heiligen Geistes. Da bin ich so dankbar, dass ihr auch hier im CCR und wahrscheinlich auch, wo ihr sonst herkommt, dass ihr dieses ins Zentrum stellt. Weil das ist das, was wir brauchen. Wir sind hier in einem dürren Land und aus eigener Kraft werden wir nicht sehr viel tun können. Wir werden keinen Blumentopf gewinnen. Sondern wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und Gott sagt, es ist nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Das ist für mich immer wichtig gewesen in meinem Leben. Ja, jetzt sind wir in Marburg. Wie gesagt, ich bin dankbar. Wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, ich war vor einigen Monaten in Korea und da hatte dort die Gelegenheit, umsonst hinzukommen. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte viel Geld und bin dorthin gefahren auf eine Konferenz. Und da ist so die normale mittelständische Gemeinde, hat da so, ich sag mal so, zwischen 6.000 und 10.000. Das sind so die kleineren Gemeinden, kleinere bis mittelständige. Dann gibt es natürlich auch noch so die Megagemeinden, die dann so 80.000, 100.000 oder noch mehr haben, so Yonggi-cho und ähnliche Dinge. Ne? Aber so die normale normale Mittelstandsgemeinde hat so 6.000 bis 10.000. Da waren wir also auch bei so einer kleinen Gemeinde und von so etwa 10.000 Leuten da. Und das war schon sehr interessant, allein das Parkhaus von denen, ich weiß nicht, warst du schon mal in Korea? Also allein das Parkhaus war so wie, ich weiß nicht, so drei Ebenen unter dem ganzen Gelände. Das ganze Gemeindehaus, das war irgendwie nach dem Vorbild der Arche Noah gebaut. Ich weiß nicht genau, wie die Arche aussah, aber sie wussten das anscheinend dort in Korea und haben das Ding also so wie die Arche gebaut, oben ein Kreuz. Also wenn man mit dem Hubschrauber drüber flog, konnte man gut ein Kreuz sehen auf der Arche. Aber nicht nur, da waren auch so Gebetszellen in so einem Berghang und so Gebetsberge. Und man fuhr dann also runter und so, wenn man zum Gemeindehaus fuhr, dann waren also immer so mehrere Leute, die mit so Leuchtstäben an einwiesen, da wo in welches Parkhaus man jetzt fahren sollte. Also die einen, und die Koreaner sind ja sehr, sehr höflich, nicht so wie wir Deutschen. Ne? Sobald das Auto vorbeifuhr, verbeugte man sich erstmal und weiß nicht, ob hier Koreaner unter uns sind. Jedenfalls, ich fand das sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie höflich die Leute waren. Und dann der eine fuhr dann rechts, der andere fuhr links. Und da musste man erstmal mit dem Lift im Gemeindehaus hochkommen auf die normale Foyer-Ebene. Man konnte natürlich auch alternativ die Rolltreppe nehmen. Ne? Und ja, die müssen natürlich die Massen da bewältigen, dass sie da so verkehrsflussmäßig hoch und runter können. Das war also schon sehr interessant. So weit sind wir noch nicht in Deutschland, aber warum soll das, was in Korea möglich ist, nicht auch bei uns möglich sein? Aber, Amen. Also ich finde das toll, dass wir hatten gestern Abend bei uns einen tansanianischen Chor und die waren auch so ein bisschen, wir sind da immer donnerstags abends in so einer Kirche, ja, wie gesagt, passen 500 rein, wenn wir die Empore benutzen, noch ein paar mehr. Und die haben ein paar Lieder gesungen und haben uns auch gelehrt, Amen zu sagen. Ne? Die sagten immer Halleluja und da mussten alle Amen sagen. Wir sind, wie gesagt, bei uns ist auch ein bisschen Heiliger Geist, aber Amen sagen sie nicht so oft. Von daher bin ich so dankbar, weil ich habe das gestern Abend gelernt und ihr helft mir jetzt gerade, dass ich auch hier von euch das Amen höre. Ja, was uns auch wichtig ist, selbst konnte ich jetzt nicht gehen vollzeitlich in den arabischen Raum. Ich bin allerdings jedes Jahr für 1-2 Monate im Sudan und bin dort engagiert in einem Bibelübersetzungsprojekt für ein muslimisches Volk. Aber worüber ich dankbar bin, ist, dass wir eine Reihe unserer Leute haben, die in islamische Länder gegangen sind. In Jemen, nach Pakistan und so weiter. So, was ist jetzt eigentlich meine Botschaft? Ich will euch ja nicht nur Anekdoten aus meinem Leben erzählen, sondern ich habe euch auch was aus der Bibel mitgebracht. Und das, wer eine Bibel hat, der Trend zur Bibel ist ja auch unter Christen langsam verbreitet. Wer eine Bibel dabei hat, der kann jetzt mal aufschlagen. Wenn ich das bei uns sage, dann muss ich immer sagen, wer hat jetzt eine Bibel? Das sind so etwa 5-10%. Hier sehe ich zu meiner großen Freude, dass das ein bisschen anders ist, die Prozentzahlen höher sind. Römer 15, wo Paulus Rechenschaft gibt über seine Evangelisation, über seine Tätigkeit als Missionar, als Apostel, über seine apostolische Tätigkeit. Und er hat eigentlich den ganzen Römerbrief nur aus diesem einen Grunde geschrieben, um den Leuten in Rom zu sagen, warum er bei ihnen vorbeikommt. Das finde ich irre. Also ich hätte eine E-Mail geschrieben, sagen übrigens, ihr Christen in Rom, ich komme da mal eben vorbei. Aber Paulus hat einen ganzen Römerbrief geschrieben, um ihnen am Ende zu sagen, hier in Römer 15, Vers 15, ich habe es dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch zu erinnern. Und dann sagt er in Vers 24, wenn ich nach Spanien reisen werde, hoffe ich bei euch. Ja. Also, wann ich nach Spanien reisen werde, hoffe ich, bei euch vorbeizukommen. Ne? Und um diesen ganzen Brief, um diesen kurzen Besuch in Rom auf seiner Durchreise nach Spanien vorzubereiten, schreibt er den ganzen Römerbrief. Ist unglaublich. Und entwickelt, wie das ist mit dem Zorn Gottes über die verlorene, über die Welt, die sich von ihm abgewandt hat. Wie das ist, dass das Gesetz keinen Ausweg zeigt. Wie das ist, dass alle Menschen unter der Sünde sind, aber alle gerettet werden, wenn sie an Jesus glauben. Dass wir Frieden mit Gott haben, Römer 5. Dass der Heilige Geist uns gegeben ist, wie wir in der Kraft des Geistes leben können, Römer 8, wie das eigentlich mit Israel zu verstehen ist, Römer 9 bis 11, wie das Leben als hingegebener Christ praktisch aussehen kann, Römer 12 bis 14. Und nachdem er das alles entwickelt hat, sagt er, und das habe ich euch übrigens geschrieben, um euch zu erinnern, und dass, wenn ich dann nach Spanien reisen werde, bei euch mal eben vorbeizukommen. Also, er wollte auch eine Reise nach Westen tun, und das war für mich der Anlass, hier das zu nehmen, weil euer Thema ist ja Go West. Und Paulus ging also auch Richtung Westen, nämlich Richtung Spanien. Wir wissen jetzt nicht ganz genau, von wo er den Brief geschrieben hat, ob es in Caesarea war, als er in der Gefangenschaft war, oder ob es in Ephesus war, wo er sich längere Zeit aufgehalten hat, oder irgendwo dazwischen, wahrscheinlich irgendwie eine dieser beiden oder auf dem Weg jedenfalls. Er will nach Westen. Und er will nicht nach Westen, weil das irgendwie in ist oder schick ist oder weil im Westen irgendwie das Essen besser ist, sondern er möchte nach Westen, weil er sagt, dort sind noch unerreichte Menschen, da sind noch unerreichte Regionen. Dort muss das Evangelium noch hin. Sehr interessant. Wir wissen nicht, warum Gott eigentlich die ersten Missionare mehr nach Westen als nach Osten geschickt hat. Möglicherweise ist Bartholomäus, einer der Jünger von Jesus, bis nach Indien gekommen. Markus ist wahrscheinlich nach Ägypten gereist. Aber die Hauptstoßrichtung war nach Westen. Paulus war in der westlichen Kleinasien, der heutigen Westtürkei. Und er wollte eigentlich ein bisschen nach rechts abbiegen, nach Osten. Und dann kriegt er eine Vision in der Nacht und er sieht einen Mann in makedonischer Kleidung, klar erkennbar. Und er sagt, komm rüber und hilf uns. Und dann setzt er rüber nach Europa. Und das Evangelium hat sich zuerst in Europa ausgebreitet, auch in Afrika, aber in Nordafrika, aber auch dann primär in Europa. Und jetzt merken wir, wie das Evangelium in den letzten Jahrzehnten in Europa sehr schwach geworden ist. Nicht das Evangelium, aber unsere Bereitschaft, Wir wissen auch nicht, warum das ist, warum Gott das zulässt, aber unser Gebet ist, dass es wieder in den Westen kommt. Und da wollen wir nicht zu sehr zurückgucken, sondern nach vorne schauen. Und wie Paulus sagt, ja, es soll nach Westen kommen. Er war ein ehemaliger Fanatiker gegen den Glauben. Er war ein Mann, der mit Mordlust, mit Blutlust gegen die Christen vorgegangen ist. Ein sehr unwahrscheinlicher Kandidat eigentlich für einen Missionar zu werden. Er war billigend dabei, als die den Stephanus gesteinigt hatten. Er passte auf die Lederjacken von denen auf, damit die auch keiner klaute in dem ganzen Gemenge. Und er war dabei und dann war ihm das noch nicht genug, einfach nur so ein Mittäter zu sein, sondern er ließ sich von Hohenpriestern Briefe geben, um die Christen in Damaskus gefangen zu nehmen, Juden, die an Jesus glaubten. Und er war ein Fanatiker gegen Jesus und gegen die Christen. Und dann geht er dort nach Damaskus und auf dem Weg begegnet ihm Jesus, ein Licht umleuchtet ihn, er fällt zu Boden. Er wird blind, er hört eine Stimme, die zu ihm sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er sagt, Herr, wer bist du? Sagt er, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ganz interessant, weil er ja eigentlich die Christen verfolgt hat. Aber Jesus sagt, du verfolgst mich. Wenn du die Christen verfolgst, verfolgst du mich. So sehr identifiziert sich Jesus mit seinen Leuten. Und dann sagt er, Herr, was soll ich tun? Und dann sagt er, geh in die Stadt und dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und er geht dann in die Stadt, er wird an der Hand geleitet, weil er nicht mehr sehen kann. Die Vision vom Himmel, das Licht, was ihn umstrahlt hat, hat ihn geblendet. Er sitzt dort, er fastet, er denkt nach, er betet, er weint, so stelle ich mir das vor. Nach 3 Tagen kommt einer, Hananias, und sagt, Bruder Saul, der Herr, Jesus hat mich zu dir gesandt, dass ich dir die Hände auflegen soll und dass du wieder gesund werden, wieder sehen werden, sehen kannst. Und er wird getauft und er geht dann erst einmal eine Zeit lang in die Stille und er muss sein ganzes Denken, sein ganzes Leben ganz neu orientieren. Sagen, alles, was ich bislang gedacht habe, das gilt nicht mehr. Ich dachte, Jesus ist verflucht, aber jetzt merke ich, Jesus ist der Herr. Ich dachte, die Christen sind auf dem Holzweg, jetzt erkenne ich, dass das der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, dieser Jesus, an den die glauben. Und er muss sein ganzes Leben neu durchdenken, neu durchbeten, neu durcharbeiten. Und er kommt raus und er wird zum Völkerapostel. Er wird aber nicht nur zu einem, der für Jesus arbeitet, sondern er wird zu einem, der Jesus liebt. Und das finde ich so interessant. Das geht auch bei Paulus und auch bei uns nicht nur darum, was wir im Namen Gottes tun und was wir für Jesus tun, so wichtig das ist, sondern es geht auch darum, ob wir Jesus lieben. Und so kommt Paulus raus als einer, der Jesus liebt. Und er sagt sein Lebensmotto, ihr könnt in Römer 15 mal eben euren Finger lassen, aber in Philipper 3, Vers 10 sagt er sein Lebensmotto. Er sagt vorher, ich war ein Hebräer von Hebräern, ich war aus dem Stamm Benjamin wie der große König Saul, nach dem ich genannt bin. Ich war ein Pharisäer und zwar nach der strengsten Sorte. Ich war ein Eiferer für das Gesetz. Ich war ein Verfolger der Christen. Ich war total ernst in meinem Glauben. Aber alles das, was mir Gewinn war, das habe ich für Schaden geachtet. Das ist für mich, das griechische Wort da ist eigentlich, wenn man es auf Deutsch sagt, ist es Kot. Ich habe es als, gibt auch noch auf Deutsch noch verschiedene andere Worte, die ich hier in diesem heiligen Ort jetzt nicht benutzen möchte. Paulus hätte sie benutzt. Er sagt, alles war scheiße, was ich bin. Danke. Jetzt sind wir befreit. Aber jedenfalls, alles war Schaden, Scheiße, Kot, Mist. Alles, was ich ohne Jesus getan habe, dieser religiöse Fanatismus, all das habe ich als Schaden erachtet, um der unaussprechlichen Erkenntnis Jesu willen. Und dann sagt er, Philipper 3, Vers 10, sein Lebensmotto, er sagt, ihn möchte ich erkennen. Ihn möchte ich erkennen. Das ist mein Lebensziel. Ihn möchte ich erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung. Und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich hineingestaltet werde in seinen Tod. Dann geht er weiter und sagt, nicht, dass ich es ergriffen hätte, sondern ich jage ihm nach, nachdem ich ergriffen bin. Ihn erkennen. Darum geht es. Es geht bei der ganzen Lebensbewegung von Paulus und bei unserer Lebensbewegung nicht zuerst um das, was wir tun, sondern es geht zuerst um Jesus. Und auch wenn wir über Mission nachdenken und über Evangelisation unseres Landes und über Erweckung nachdenken, geht es nicht nicht primär um das, was wir tun und um die Resultate, so sehr wir uns das ersehnen und so sehr wir das wollen, sondern es geht darum, dass wir Jesus erkennen. Jesus in allem, alles in Jesus, Jesus zum Zentrum wird. Und erkennen hat ja hier nicht nur so ein theoretischer Anklang, sondern es ist das, er denkt ja ganz vom Hebräischen her, weil Paulus, er war im Alten Testament drin, er redete Hebräisch, er kannte die Bibel auf Hebräisch auswendig, und erkennen in Hebräisch ist mehr, es ist ein ganzheitliches Erkennen. Adam erkannte seine Frau und sie wurden eins. Also ich möchte mit Jesus ganz eins werden, ich möchte mit Jesus identifiziert werden, ich möchte ihn ganz aufnehmen in mein Leben, ich will ihn in allen Bereichen erkennen, ich will Jesus erkennen. Und dazu gehören beide Dinge, dazu gehört einmal die Kraft seiner Auferstehung, und das ist die Kraft des Heiligen Geistes, das ist die Power, das ist das, was wir brauchen, das ist das, was wir noch mehr brauchen. Und was wir noch mehr brauchen, ist die Kraft seiner Auferstehung. Und zwar nicht nur in großen Dingen nach draußen, sondern das wir auch brauchen für unser normales tägliches Leben. Für die Überwindung von Anfechtungen, von Versuchungen, von Sünden. Für das Miteinander in der Familie, für das Miteinander in unseren Beziehungen. Dazu brauchen wir die Kraft seiner Auferstehung. Und ich bin absolut dafür. Und wo immer ich mich öffnen kann, neu für die Kraft Gottes, da möchte ich dabei sein. Und das ist für mich als, ich sage es nochmal, als einer der Primär in der Landeskirche, ist eigentlich nichts ganz Normales, weil, wie gesagt, das Thema Kraft Gottes ist etwas unterbelichtet. Aber dann kommt das Zweite. Er sagt, wenn ich Jesus erkenne, dann geht es nicht nur um Kraft, sondern es geht auch um die Gemeinschaft seiner Leiden, hineingenommen werden in die Leiden von Jesus Christus. Und das war für Paulus ganz, ganz, ganz praktisch. Er sagt es einmal im 2. Korintherbrief, was das für ihn bedeutet. Er sagt, in vielen Nachtwachen, in Hungern, in Fastenzeiten, im Gefängnis, in Schlägen, in Geschlagenwerden, 5-mal Schiffbruch erlitten, geschlagen werden von den Juden, ins Gefängnis geworfen werden. Und ganz am Ende hieß es für ihn den Märtyrertod. Jetzt würden wir das natürlich als zwei ganz entgegengesetzte Dinge sehen. Wir würden sagen, also wenn es um die Kraft geht, da bin ich dabei. Hey, super. Power von Gott, das will ich. Amen. Paulus sagt, ja, das will ich. Aber ich will auch Jesus gleichgestaltet werden, hinein in die Gemeinschaft seiner Leiden. Damit meint er nicht selbst gemachtes Leiden. Man kann ja auch manchmal leiden, weil man sich einfach unmöglich benimmt. Ne? Und weil man irgendwie einfach unausstehlich ist oder so. Und dann leidet man, sagt man, jetzt leide ich für Jesus. Ne? Sondern man soll nicht das Leiden suchen, nur wir sollen bereit sein, dass Nachfolge von Jesus auch bedeutet Leiden. Das kann viele Formen haben. Das kann einfach dieses Weinen sein um Menschen, wie wir es gerade vom Bob gehört haben. Dass wir etwas vom Herzschlag Gottes für die Menschen spüren, etwas davon spüren, dass Gott sich sehnt und dass Gott nach diesen Menschen, nach unseren Menschen, nach unseren Freunden und noch viel, viel mehr als wir. Eine Bekannte von mir, eine Freundin von mir, sie ist Mitgründerin von Juden für Jesus in Amerika, Jews for Jesus, Susan Perlman. Ich war letzte Woche mit ihr zusammen. Sie ist vor 30 Jahren durch einen Mann, der sie angesprochen hat, in New York auf der Straße zum Glauben gekommen, als Jüdin. Der wusste nicht, dass sie Jüdin war, und hat sie einfach evangelisiert und hat gesagt, hier, willst du nicht Jesus kennenlernen? Und sie sagt, was ist das? Und so weiter. Und dann hat sie Jesus kennengelernt. Und wir waren letzte Woche zusammen, und ihre ganze Familie ist noch nicht zu Jesus gekommen. Ihre Schwester hat jetzt Krebs. Und sie schrieb mir gestern eine E-Mail, bitte, bitte betet, dass bevor meine Schwester stirbt, dass sie noch Jesus kennenlernt. Und es kann dieses Leiden sein, dieses Mitleiden, dass Menschen zu Jesus finden. Das kann ein Teil des Leidens Christi sein, aber es kann auch sein, dass man Verfolgung erlebt. Ich sagte schon, dass ich manchmal im Sudan bin. Und dort im Sudan leiden die Leute wirklich für Jesus. Das ist nicht so normal, dass man irgendwie komisch angemacht wird, weil man einen Fisch auf dem Auto hat oder so. Und sagt, hör, was ist denn bei dir los? Wieso hast du da einen Fisch? Gehörst du zur Nordsee? Oder was ist bei dir jetzt los? Sondern das kann ein richtiges Leiden sein. Dass Leute ins Gefängnis geworfen werden. Dass Kirchen verbrannt werden, Kirchen niedergewälzt werden. und so weiter. Tiefes Leiden für Jesus. Deswegen diese drei Punkte, das ist der erste Teil, und dann komme ich nochmal ein bisschen auf Römer 15. Der erste Teil meines Gedankengangs ist, wenn wir mit Jesus gehen wollen zum Westen, also was immer der ein Westen ist, wenn wir mit Jesus zu den Menschen unterwegs sein wollen, geht es in der Evangelisation nicht primär um die Erfolge und um die Methoden und um das, was wir tun, sondern es geht zuerst um Jesus, hat mit Jesus zu tun. Es geht darum, dass wir ihn erkennen. Und je mehr wir ihn erkennen, umso mehr werden wir auch in seinem Auftrag unterwegs sein können. Ich will ihn erkennen, sagt Paulus. Er sagt nicht, ich will die Welt erreichen. Natürlich will er die Welt erreichen. Aber das höhere Ziel ist, Jesus zu erkennen. Das ist das höhere Ziel. Das ist das bleibende Ziel. Das ist ein Ziel, was in Ewigkeit weitergeht. Immer mehr von ihm zu erkennen. Wirklich Jesus näher zu kommen. Und dann braucht Evangelisation die Kraft seiner Auferstehung. Das heißt mit anderen Worten die Kraft des lebensschaffenden Geistes. Ein Freund von mir, von dem habe ich sehr viel gelernt über die Kraft des Heiligen Geistes, wobei ich sagen muss, ich bin da noch ein ganz großer Anfänger. Ich habe ihn kennengelernt bei einer Evangelisation in Oxford. Sein Name ist John Peters. Er leitet jetzt eine Gemeinde in London und die machen Alpha-Kurse. Diesen Glaubenskurs habt ihr vielleicht schon mal gehört. Jedenfalls vorletzte Woche haben sie Alpha-Dinners gemacht. Da laden also Christen ihre nichtchristlichen Freunde ein. Die machen da zwei Abende, wo es Alpha-Dinners gibt, wo man erstmal so zusammen Abend isst und dann gibt es einen kleinen evangelistischen Talk und dann werden die Leute eingeladen, dann zum Alpha-Kurs selbst zu kommen. In dieser Gemeinde, eine anglikanische Gemeinde, also in der Staatskirche, mitten in London, waren vorletzte Woche 690 Gäste beim Alpha-Dinner. 690, das sind nicht die Mitarbeiter mitgezählt. Ja? Das macht man ja oft, dass man die Mitarbeiter mitzählt, aber ich weiß nicht, ob das vom Herrn ist oder nicht. Auf jeden Fall, die sind 96 Gäste, von denen sind jetzt 210 letzte Woche zum ersten Mal in Alpha-Kurs gewesen. Und dieser Mann, John, jünger als ich, man kann ja auch was von Jüngeren lernen. Ich habe den kennengelernt bei dieser Evangelisation, da war er noch Student und war irgendwie in dem Seelsorgeteam. Und er hat mir erzählt, dass er ja erst vor ein paar Jahren zum Glauben gekommen ist und dass wenn er für Leute betet, dass dann was passiert. Und jetzt bete ich zwar auch für Leute, aber manchmal passiert nichts. Ne? Und da war ich sehr interessiert und habe gedacht, was ist denn dann, wenn der jetzt betet und da passiert was für Leute. Ne? Wie machst du das? Er erzählte, dass er als junger Christ, er war gerade zum Glauben gekommen, irgendwie auf einmal so eine Freizeit leiten musste, so einen Freizeitabend und er wusste überhaupt nicht, was er da jetzt großartig machen sollte. Und er hatte aber gerade ein Buch von John Wimber gelesen über Power-Evangelisation und hat irgendwie gelesen, dass John Wimber sagt, komm Heiliger Geist. Und weil er halt nicht viel wusste sonst, hat er gesagt, okay, steht alle auf und dann hat er gesagt, komm Heiliger Geist. Und dann fielen auf einmal Leute um in dem Raum. Und er wusste auch nicht, was das jetzt im Einzelnen war, aber das war, dann habe ich zu ihm gesagt, John, wie machst du das? Ne? Und dann erzählte er, wie er da mehr reingewachsen war in diese Wirklichkeit des Heiligen Geistes für Leute zu beten, wie auch Heilung passiert. Und das Ganze macht er übrigens ganz, ganz unemotional. Also das wird einfach so, jetzt gehen wir Kaffee trinken und hinterher, okay, dann beten wir und dann beten wir, kommt dann der Heilige Geist ist sowieso immer da, aber dann kommt der Heilige Geist in besonderer Kraft oder wie immer man das jetzt richtig sagt, auf jeden Fall Gottes Kraft kommt, Menschen werden berührt, Menschen werden innerlich, äußerlich geheilt. Und so. Ich sagte, John, wie machst du das? Ne? Ich habe zwar auch schon, seit ich jung bin, so verschiedene Geistesgaben erlebt. Ich habe das auch schon mal erlebt, so dass wenn ich bete, hinter die Leute sagen, was hast du denn mit mir gemacht? Irgendwie sage ich, wieso, ich habe gar nichts gemacht. Sagen sie, ja, ich hatte so ein komisches Kribbeln, als du für mich gebetet hast oder was weiß ich. Oder dann habe ich gesagt, John, wie machst du? Sagt er, ja, weißt du was, Roland, ich mache gar nichts, sondern ich traue Gott zu, dass er was macht. Und er sagt, unser Fehler ist, dass wir oft Gott gar nicht die Gelegenheit geben, was zu machen, weil wir die ganze Zeit reden und beten. Du musst einfach mal den Mund halten. Und wie gesagt, von John habe ich einiges gelernt und habe es auch erfahren, immer wieder, dass wenn wir für Leute beten und sagen, Herr, jetzt komm und berühre ihn, Heiliger Geist, komm, und dann wirklich mal ruhig sind, dass in der Tat dann auf einmal Gott Freiraum hat. Er kann natürlich auch, während wir gleichzeitig noch was anderes beten, auch arbeiten. Ich sage nicht, es geht nicht um die Methode. Ja? Ich erzähle euch nur was von mir. Ich mache keine Gesetze oder sage nicht, so muss das sein. Ich sage nur so, wie ich das erfahren habe. Kraft der Auferstehung, und darin will ich wachsen. Kraft des Heiligen Geistes, darin will ich weiterkommen. Das ist wichtig, das ist für mich wichtig. Das will ich. Und auch obwohl ich, ja, sagen wir mal, im Umfeld arbeite, wo manche das nicht verstehen, möchte ich das dennoch. Ich möchte das, weil ich glaube, dass wir nur so Menschen wirklich helfen können, indem wir Gottes Kraft erbitten und Gottes Kraft erlauben, dort ranzukommen. Kraft seiner Auferstehung. Und dann Evangelisation braucht die Bereitschaft zu leiden. Thema Go West. Für Paulus war es Spanien. Er wollte Rom und dann Spanien. Wir wissen übrigens nicht, ob er nach Spanien gekommen ist. Da sind sich die Ausleger nicht ganz einig. Die einen sagen, er ist nach den 2 Jahren Gefängnis in Rom nochmal freigekommen und ist dann nochmal nach Spanien gegangen. Und dann an der zweiten, ich glaube das persönlich auch. Manche sagen, naja gut, wissen wir nicht genau. Aber einer der frühen Kirchenväter schreibt es, dass Paulus den äußersten Westen erreicht hat, die Säulen des Herakles, das ist Gibraltar, und dass er das Evangelium überall verkündigt hat. Warum wollte eigentlich Paulus nach Spanien? Jetzt müssen wir es auch mal ganz genau sagen. Es war nicht, weil Spanien so viel Sonne hat, oder weil die Spanier so gute Musik machen oder so gut tanzen können, sondern er wollte deshalb nach Spanien, weil die da noch ganz wenig vom Evangelium wussten. Okay? Er wollte dort predigen, wo das Evangelium nicht bekannt ist. Das steht er hier nämlich in dem Vers 26 von Römer 5, nee, 28 von Römer 15. Wenn ich das nun ausgerichtet habe, nämlich dass er die Kollekte nach Jerusalem bringt, und ihnen diesen Ertrag zuverlässig übergeben habe, will ich von euch aus nach Spanien ziehen. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, dass ich mit dem vollen Segen Christi kommen werde. Ja, also er will nach Spanien, er will dorthin. Ah ja, hier ist Vers 21. Nun habe ich keine Aufgabe mehr in diesen Ländern. Warum hat er keine Aufgabe mehr? Weil da schon überall Gemeinden entstanden sind. Aber habe seit vielen Jahren das Verlangen, zu euch zu kommen, wenn ich nach Spanien reise. Also er will dort das Evangelium verkündigen, wo es noch nicht bekannt ist. Jetzt weiß ich nicht, was dein Spanien ist oder dein Westen ist. Vielleicht sagst du, okay, also der Roland hat jetzt so viel über Spanien erzählt, wahrscheinlich ist das wirklich mein Ruf. Ne? Ich muss nach Spanien. Ne? Vielleicht ist dein Spanien aber auch Duisburg-Homberg. Ja? Und ist ja auch im Westen, habe ich gehört, ne? Oder vielleicht ist dein Spanien Mannheimer Ort. Oder vielleicht ist dein Spanien sogar Duisburg-Beek. Ja, oder Maidrich oder Bruckhausen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Orte kennt dort im Norden. Was ist der Ort, der Bereich, wo Jesus dich ruft, weiterzugehen? Und da würde ich gerne mal, dass du einen ganz kleinen Augenblick drüber nachdenkst. Hat ihn heute, vorhin, gestern, heute Morgen beim dem, was der Uwe gesagt hat, gestern, was der Hajo gesagt hat, vorhin, was der Bob gesagt hat, hat Gott irgendwo dir eine Situation, eine Person, irgendwas aufs Herz gelegt, wo du das jetzt mal eben festhalten solltest und sagen, okay, das ist vielleicht das, wo Gott mich zuruft. Gibt es irgendwas, wo du denkst, ja, da hat Gott schon mal zu mir geredet und da wollte ich schon mal was machen, aber es ist mir irgendwie aus dem Sinn gekommen. Ich bitte dich, dass du uns ganz persönlich zeigst, wohin du uns rufst. Was das heißt für uns, Go West, dass wir ja in unserem ganz persönlichen Leben hingehen zu denen, die noch unerreicht sind. Wo ist der Bereich, Herr, wo du mich rufst, weiterzugehen? Oh Herr, und wir wollen dich erkennen, die Kraft deiner Auferstehung. Wir wollen dich persönlich noch mehr erkennen, deine Größe, deine Liebe, in deiner Schönheit, in deiner Wahrheit. Und wir wollen deine Auferstehungskraft, die Kraft deines Geistes mehr erfahren. Nicht primär um unsertwillen, Herr, sondern um deines Reiches willen, um dieser Welt willen. Ja, wir sind dann auch bereit, hineinzugehen in das Leiden mit dir. Nicht, weil wir ins Leiden verliebt sind, sondern weil wir dann auf deiner Spur sind. Und weil wir wissen, dass wenn das Weizenkorn in die Erde fällt, dass es dann viel Frucht bringt. Jetzt komme ich aber noch zu dem eigentlichen Teil. Ja? Könnt ihr mal ganz kurz aufstehen? Ja? Steht einfach mal auf. Mach mal so das, was ich mache. So ein bisschen wippen hier auf den Fußballen. Ja? Könnt auch so abwechselnd rechts, links. Ihr könnt jetzt mal alle die Arme erheben, ja, und euch nach dort wenden, alle in die Richtung. Beziehungsweise ihr, die ihr so quer sitzt, ihr müsst euch alle nach vorne. Ja? Ja. Und jetzt lasst ihr eure Arme fallen, einfach auf euren Vordermann, auf die Schultern. Lass sie mal fallen. Und jetzt ein ganz klein bisschen kneten, aber bitte nicht zu doll, ja? Jetzt keine Aggressionen rauslassen oder so, sondern einfach so ganz liebevoll, aber auch nicht zu liebevoll, ja? Einfach so ein gutes Maß, ja? Okay, und jetzt wieder hoch und einfach mal umdrehen, genau die andere Richtung, ja? Und wieder fallen lassen und mal ganz kurz so ein bisschen, oh, tut das gut. Seht, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Okay, das reicht. Wir können uns wieder setzen. Vielen Dank. Jetzt komme ich zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Das war jetzt alles nur Vorspiel. Ja, ihr könnt euch jetzt entspannen. Jetzt kommt das Eigentliche. Römer 15, wer jetzt mit mir lesen will, der möge das tun. Ich lese jetzt einfach mal nach Luther und ich denke, hier viele von euch sind das auch gewohnt, so alte Sprache dann für sich selbst zu übersetzen. Er fängt an, Vers 15, von Römer 15, Vers 15. Ich habe es dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch zu erinnern. Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist. Ich lese nochmal, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich lese das mal, wie es hier auf wunderbare Weise auf der Wand gerade erschienen ist. Römer 15, Vers 16, ja. Können wir es mal zurückhaben, einen Vers zurück. Ein Diener Christi Jesu zu sein für die Nationen, der priesterlich am Evangelium Gottes dienst, damit das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich gehe wieder zu Luther. Darum kann ich mich rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen. Durch Wort und Werk, in der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes. So habe ich von Jerusalem aus ringsher bis nach Illyrien, das ist Jugoslawien, das Evangelium von Christus voll ausgerichtet. Dabei habe ich meine Ehre da reingesetzt, das Evangelium zu predigen, wo Christi Name noch nicht bekannt war, damit ich nicht auf einen fremden Grund baute, sondern ich habe getan, wie geschrieben steht in Jesaja 52, Vers 15, denen nichts von ihm verkündigt worden ist, die sollen sehen und die nichts gehört haben, sollen verstehen. Drei Merkmale seines Dienstes nennt Paulus hier in den Versen 18 und 19. Vielleicht können wir es nochmal hier haben. Das ist ja wunderbar. Sowas brauchen wir auch bei uns. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat. Also er hat hier eine doppelte Verneinung. Das ist eine Bejahung. Ich drehe es mal um. Ja, zweimal Nein. Ne? Das ist nicht unsinnig, heißt es ist sinnig. Ja, also doppelte Verneinung macht Bejahung. Also ich werde wagen, von dem zu reden, was Christus durch mich gewirkt hat. Zum Gehorsam der Nationen. Und jetzt sagt er durch Wort und Werk und, weiter bitte, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes. Er nennt hier drei Dinge, Wort und Werk und Kraft von Zeichen und Wundern und Kraft des Heiligen Geistes. Also Wort, Werk und Geist. Das sind die drei Merkmale, die Paulus hier in seiner Rechenschaftsablegung gegenüber den Christen in Rom nennt. Er legt Rechenschaft ab über das, was er getan hat bislang. Und sagt, diese drei Dimensionen, diese drei Punkte, die waren für mich ganz maßgebend. Wenn man das jetzt mal auf die heutige Gemeinde Jesu in Deutschland anwendet, da würde ich sagen, das beschreibt die drei Gruppierungen. Die einen sind die, die das Wort betonen. Das Wort. Ja, das sind die Evangelikalen. Die betonen das Wort. So steht es geschrieben und nicht anders. Und das ist das Zentrum. Ja, und darauf müssen wir achten und so weiter. Das ist biblisch oder das ist nicht biblisch, höre ich ganz oft. Ne? Das ist aber nicht biblisch. Ne? Sie meinen natürlich nicht solche Sachen wie Orgelspielen, die ja auch nicht in der Bibel vorkommen, oder Schlips und Kragen, was ja auch nicht in der Bibel vorkommt, sondern Sie meinen zumal, ja. Okay. Also das sind so die einen. Dann gibt es die anderen, die betonen das Werk. Wir müssen etwas tun, wir müssen den Armen helfen. Das sind die, wir haben da noch so einen Pfeil, wunderbar. Das Werk, das sind so die Sozialen, ja. Wir müssen was tun für Jesus. Wir müssen den Armen helfen. Und das ist auch sehr wichtig. Und dann gibt es die Dritten, die betonen den Geist. Und das sind die sogenannten, wie hießen die noch? Charismaten. Ja? Wort und Werk und Geist. Paulus sagt, diese drei Dinge, die oft von uns auseinandergerissen werden. Die sind eins bei mir. Die gehören zusammen. Das ist eins. Das Wort und das Werk und der Geist. Amen. Da bist auch du wieder voll dabei. Das finde ich klasse. Vielen Dank, Kajo. Ich finde das toll. Dass ihr das tut, und ich glaube, das ist ein Kennzeichen einer Gemeinde, die wirklich im Willen Gottes lebt. Und ich weiß, bei uns sind wir mindestens in einer Dimension noch nicht da, wo wir sein sollten, nämlich in dieser zweiten. Auch in der dritten, aber in der zweiten auch. Das bei den Menschen sein, ihnen zu dienen, das Werk zu tun. Ich deute das so, dass Paulus hier diese drei Dimensionen hier nennt. Und das Interessante ist, ich sage gleich noch was über diese drei Dimensionen, dass Paulus seinen Dienst als eine Art priesterlichen Dienst sieht. Das finde ich hochinteressant. Ein Priester war ja normalerweise einer, der im Tempel Opfer dargebracht hatte. Du konntest nicht einfach sagen, ich will Priester werden, sondern du musstest in einer priesterlichen Familie geboren sein. Du musstest stammen aus dem Stamm Levi und dann musstest du noch zu den Priesterfamilien gehören. Priester auf Hebräisch heißt Kohen und es gibt heute noch Familien, die so heißen, zum Beispiel Leonard Cohen. Ja, das ist Kohen, das ist ein Jude, der heißt Leonard Priester. Du musstest also aus einer Priesterfamilie kommen und nur dann konntest du als Priester arbeiten. Die hatten verschiedene Aufgaben. Die mussten die Brandopfer darbringen, die mussten die Schlachtopfer darbringen, die wurden unterstützt von den Leviten und so. Paulus sagt, das, was ich hier mache, ist eigentlich ein priesterlicher Dienst. Aber er war nicht aus dem Stamm Levi, sondern er war aus dem Stamm Benjamin. Es ging also nicht darum, jetzt, dass er sagt, ich gehe dann immer mal einmal im Jahr für 4 Wochen nach Jerusalem und mache da dann noch ein bisschen Priesterdienst, sondern er sagt, alles, was ich tue im Namen Jesu, in der ganzen Welt, von Jerusalem ausgehend, in Kleinasien, in Illyrien, dann in Rom und was ich auch noch in Spanien tun will, das ist ein priesterlicher Dienst. Das ist, er sagt, ich bin nicht nur ein Evangelist, sondern ich bin ein Priester. Ich finde das sehr interessant. Was ist denn das Bild, was er dabei gebraucht? Das Bild ist das, dass er sagt, die ganze Welt wird zum Tempel Gottes, zum Vorhof Gottes. Es gab ja im Tempel das Allerheiligste, das Heilige. Es gab den Männervorhof, es gab den Frauenvorhof und dann gab es den Heiden, Vorhof der Heiden. Und dieser Vorhof der Heiden, da durften also Leute, die nicht Juden waren, also Germanen, Russen, Spanier, Amerikaner, die durften dorthin und durften von Ferne zuschauen, während dort der Dienst im Tempel war. Und dann gab es ein Schild, das sagte, alle, die nicht Juden sind, dürfen nicht weiter als zu diesem Punkt. Das gab so ein Schild. Dieses Schild kann man in Jerusalem übrigens sehen. Das gibt es noch im Museum, kann man das sehen, ist gefunden worden. Ein Verbotsschild, dass man nicht weiter durfte. Jesus hat den Händlern, die im Vorhof der Heiden ihre Taubenstände und ihre Wechselstuben aufgebaut haben, hat er die rausgeschmissen. Warum? Weil sie den Leuten den Zugang zu Gott verwehrt haben, weil die dort so viel Platz eingenommen haben, dass die normalen Heiden da nicht mehr rein konnten. So, Paulus sagt jetzt, er nimmt dieses Bild und er sagt, ich will mit meiner Evangelisation, mit meiner Mission, mit meinem Wortwerk und Kraft des Geistes Menschen, die Nationen, die ganze Welt Gott darbringen als ein Opfer. Und das ist ein priesterlicher Dienst. Wenn wir das verstehen, dann merken wir, welch einen hohen Adel missionarische Arbeit hat. Es geht hier um viel mehr, als dass nur wir irgendwie eine Propaganda machen für die christliche Sache. Sondern es geht letztlich darum, dass Menschen Gott ja wie ein Opfer gebracht werden. Jetzt gibt es ja im Tempel verschiedene Opfer. Es gab die Brandopfer, es gab die Schlachtopfer, es gab die Dankopfer. Und diese Dankopfer, das waren so Hebe- oder Schwenkopfer. Also da nahm man etwas und hob das und schwenkte das quasi vor dem Heiligtum hin und her. Und ich stelle mir vor, dass Paulus dies im Kopf hat, wenn er über das Opfer, dass er über das Darbringen redet. Dass er im Grunde nicht jetzt unbedingt sagen will, ich schlachte da die Heiden oder so, sondern dass er sagt, als ein Dank. An einer anderen Stelle sagt Paulus, dass Gott durch viele Münder gepriesen wird. Also das Ziel der Mission ist, dass das Lob Gottes vermehrt wird. Das Ziel der Mission ist, dass Gottes Name groß wird. Dass in der ganzen Welt Menschen Gott anbeten. Und das knüpft an, wo Jesus sagt in Johannes 4, wo er mit der Frau am Brunnen redet. Sie sagt zu ihm, ja, wie ist das nochmal? Ich merke, du bist ein Rabbi und du bist irgendwie ein religiöser Mann. Unsere Väter, nämlich die Väter der Samaritaner, haben gesagt, wir sollen auf dem Gerizim anbeten. Ihr Juden sagt, man soll in Jerusalem anbeten. Was stimmt denn nun? Und da sagt Jesus, es kommt die Zeit und sie ist jetzt schon, dass die wahren Anbeter Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. Es kommt also nicht mehr darauf an, an welchem Ort du es machst, sondern dass es in Geist und Wahrheit passiert. Die neue Zeit ist angebrochen, seit Jesus auferstanden ist, seit der Heilige Geist ausgegossen ist auf alles Fleisch. Und Paulus sagt, das alles, das nehmen wir jetzt, das bringen wir wie die Ernte ein. Das ist wie eine Erstlingsgabe bei der Ernte und es wird zum Tempel gebracht und es wird Gott dargebracht. Und das ist sein Ziel. Er möchte mit seiner Evangelisation, mit seiner Mission Gott ehren. Er sagt, es ist ein priesterlicher Dienst, dass ich jetzt Gott diese Menschen, die ich zu ihm gebracht habe, quasi darbringe und sage, hier Herr, als ein Dank für das, was du getan hast, als ein Dank für Golgatha, als ein Dank für deine Liebe, bringe ich dir das. Aber Paulus meint ja nicht nur sich selbst, sondern er meint uns alle. Und deswegen finde ich, mich begeistert das, zu merken, dass Menschen zu Jesus zu gewinnen, mehr ist als eine Vergrößerung der christlichen Gemeinde. Sondern es hat diese priesterliche Dimension. Es hat diese Dimension, dass wir Gott ja ehren, dass wir ihn anbeten, dass Menschen hineinkommen in seinen heiligen Tempel. Es geht also nicht primär hier um den Tempel, sondern es geht um den geistigen Tempel. Paulus sieht sich selbst als Priester. Die ganze Welt ist der Ort, in dem Menschen Gott erkennen und Jesus danken. Es ist ein Dankopfer. Es geht um Gottes Ehre, es geht um die Ehre von Jesus. Und das ist die Hauptmotivation für Evangelisation. Und jetzt nochmal ganz kurz auf diese drei Aspekte. Wie soll das passieren? Durch Wort. Menschen müssen verstehen. Ich merke in der Evangelisation, dass wir manchmal in der Gefahr sind, den Menschen ja nicht genug zu sagen. Menschen können bewegt werden in Gottesdiensten. Ich erlebe das oft, dass bei unseren Gottesdiensten Leute sagen, ich merke hier irgendwas. Ich spüre hier was, hier ist Gottes Gegenwart oder was habt ihr? Es ist was Besonderes. Und es ist toll, wenn Menschen durch die Erfahrung der Nähe Gottes vielleicht auch emotional angerührt sind. Aber damit sie im Glauben wachsen, damit sie gegründet werden, ist es wichtig, dass auch ihr Denken überzeugt wird von der Wahrheit Gottes. Deswegen ist auch Wort und Verkündigung und biblische Lehre und Begründung des Glaubens ganz, ganz wichtig. Es kann nicht nur durch die Emotionen gehen. Beim Frankfurter Kirchentag vor 2 Jahren hatten wir ein Zelt aufgebaut mit in der Innenstadt in Frankfurt an der Hauptwache. Und das war von verschiedenen Jugendbewegungen. Und ich habe dort, da war so eine Art Lobpreisgottesdienst, und ich habe eine Verkündigung gemacht. Es waren nicht so viele Leute da, aber hinterher habe ich eingeladen, zum Gebet nach vorne zu kommen. Da kam eine Frau und sagte zu mir, ich bin eigentlich kein Christ, ich war früher katholisch, bin aus der Kirche ausgetreten, jetzt mache ich mehr so Richtung New Age und sowas. Dann sagte aber, als sie, die siezte mich, als sie gesagt haben, Jesus ist hier, da war Jesus hier und dann kamen auf einmal so Scheren und die schnitten so die Fäden um mich herum ab. Irgendwie hatte ich jetzt keine Scheren gesehen, also irgendwo ich hatte jetzt keine Scheren irgendwie in der Tasche oder sowas. Ich hatte auch nicht über Scheren geredet oder so, sondern in diesem Augenblick hat sie gemerkt, hier ist wirklich eine Kraft Gottes. Und sie war irgendwie so sensibilisiert für so geistige Welten oder was und dann hat sie das so wahrgenommen. Das war so ein Ansatzpunkt. Und dann haben wir mit ihr gebetet, aber ich weiß nicht, ob sie wirklich zum Glauben schon durchgedrungen ist, weil sie wohnt woanders und ich habe keinen Kontakt. Ich finde das toll, wenn Leute etwas erfahren von der Kraft Gottes, so wie dieses Beispiel zeigt. Aber ich bin auch überzeugt, dass damit Menschen wirklich gegründet werden im Glauben, sie auch verstehen müssen, wie die Sache mit Jesus ist und warum es auch Gründe gibt dafür. Ich habe mal ein Buch geschrieben, das heißt 10 gute Gründe, Christ zu werden. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir, nochmal, das nicht auseinanderreißen, Wort und Werk und Kraft des Geistes, sondern dass wir das zusammenhalten. Das Wort ist wichtig, das Verstehen ist wichtig. Gott hat uns einen Verstand gegeben, nicht damit wir ihn abgeben an der Garderobe, sondern damit wir ihn auch gebrauchen. Es gibt auch eine Heiligung des Verstandes, es gibt eine Heiligung des Denkens, dass ich alle Bereiche meines Lebens auch denkerisch unter den Gehorsam von Christus bringe. Natürlich ist Gott davon nicht abhängig. Es gibt eine ganz interessante Geschichte von Mutter Martyria, eine der beiden Leiterinnen früher von den Marienschwestern, jetzt sind sie ja beide zum Herrn gegangen. Mutter Martyria war im Hat jemand schon mal Marienschwestern gehört oder so? Ja, okay. Am Ende ihres Lebens war sie so geistig nicht mehr so ganz auf der Höhe, geistig. Und es gibt eine wahre Geschichte, da war sie am Frankfurter Flughafen mit ein paar Schwestern, sie wollten irgendjemanden abholen und auf einmal wanderte Mutter Martyria, die hatte eigentlich immer so eine begleitende Schwester dabei, die aufpasste, dass da nichts irgendwie passierte, wanderte sie so weg und setzte sich neben jemanden. Und die Schwestern standen so ein bisschen Abstand, sie hörten, dass Mutter Martyria zu ihm sagte, aber junger Mann, wissen Sie nicht, dass Jesus Sie lieb hat? Und dann kriegten sie 2 Wochen später einen Brief von diesem jungen Mann und er sagt, ich bin Pilot der Lufthansa und ich wollte an diesem Tag mir das Leben nehmen. Als aber dann diese alte Dame kam, oder ich weiß nicht, was er genau geschrieben hat, und gesagt hat, dass Jesus mich lieb hat, da habe ich erkannt, dass es einen Gott gibt. Und da habe ich gedacht, wenn das mal bei mir sein sollte, dass hier oben alles schon so ein bisschen durchrattelt, ne, dass hier nicht mehr, dass es so alles so schüttelt und hier alles, dass der Kalk knirscht, ne, aber der Heilige Geist dennoch es schafft, noch was durch mich zu machen, wie da bei der Mutter Martyria, dann das wäre eine wunderbare Sache. Aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass man sagt, okay, wir brauchen gar nicht nachzudenken. Natürlich, Gott kann auch überdenken und verstehen, handeln. Aber es ist dennoch wichtig, das Wort, das Verstehen. Und Paulus war einer der Hauptintellektuellen seiner Zeit. Er hat so komplizierte Briefe wie den Römerbrief geschrieben. Weil er sagt, es ist wichtig, dass wir verstehen, es ist wichtig, was Gott vorhat und wie das zusammenhängt mit dem Alten Testament und was seine großen Pläne sind. Das Wort und zweitens das Werk. Unsere Evangelisation braucht Verleiblichung, sie braucht die Hände, wir sollen Hände von Christus werden. Die Menschen sollen etwas erkennen. Ich erinnere mich an ein Gespräch im Sudan vor 10 Jahren etwa. Da war ein Moslem aus dem Westsudan. Es war eine große Hungersnot gewesen im Westsudan. Und ich traf ihn, er war Kellner in so einem kleinen Restaurant ein paar Jahre später. Und ich sagte, wo bist du her, aus welchem Teil des Sudan? Sagte er, aus dem Westen. Sagte, ja, da hattet ihr doch diese Hungersnot. Und sagte er was ganz Interessantes. Er sagte, ich bin Moslem. Aber als diese Hungersnot war, da waren die Christen die einzigen, die uns geholfen haben. Die Christen waren es, die gekommen sind und uns Essen und Nahrung gebracht haben. Da muss ich sagen, das ist wunderbar. Der war noch nicht beim Glauben, aber was für ein Zeugnis. Und er sagte mir das so. Was für ein Zeugnis. Und da kann Gott weiterarbeiten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur mit Worten, sondern auch mit Werken erkennbar sind, dass wir die soziale Dimension des Evangeliums wahrnehmen. Das dritte dann die Kraft des Geistes. Gebet im Zentrum, Gottes Geist zuerst. Das ist der Dreiklang, den Paulus uns hier bringt. Und deshalb jetzt, ich komme zum Abschluss und dann nehmen wir uns noch Zeit zum Beten. Ich denke mal, dass du das machen kannst, weil, ja, wenn das okay ist. Schauen wir nochmal, ja? Schauen wir nochmal. Ja? Dass du nochmal einen Augenblick nachdenkst und sagst, was von dem heute Nachmittag ist jetzt für mich wichtig? Was will ich festhalten? Ist es das Thema Wort? Mehr hineinzuwachsen in das Wort Gottes. Mehr zu verstehen, warum ich glaube. Den Glauben irgendwie so sagen zu können, so vermitteln zu können, dass es auch logisch ist. Dass wenn mich jemand fragt, wieso glaubst du an Jesus, dass ich nicht nur sage, weil wir immer schöne Lieder singen oder so, sondern dass ich auch Gründe geben kann, warum ich das glaube, dass es einen Gott gibt. Ja, Petrus sagt, seid allzeit bereit, Verantwortung zu geben, jedermann, der euch fragt, nach dem Grund der Hoffnung, der in euch ist. Seid bereit, seid vorbereitet. Warum glaube ich an Jesus? Warum glaube ich, dass es einen Gott gibt? Warum glaube ich, dass Gott die Welt geschaffen hat? Und so weiter. Das ist ein bisschen denkerische Arbeit notwendig und es tut auch gar nicht so weh. Ja? Und er hat auch nicht gebohrt. Ja? Es ist gar nicht so schlimm. Man darf sogar denken. Ja? Denken ist nicht verboten. Und das Wort Gottes zu studieren ist nicht verboten. Ich muss nicht immer ein kribbelndes Gefühl dabei haben, wenn ich die Ahnenregister durchlese. Das ist auch okay. Ne? Und wo wir denken irgendwie, wir brauchten das eigentlich gar nicht, diese Register. Da ist in anderen Kulturen ist das total wichtig. In islamischen Kulturen ist das wichtig, dass da Matthäus 1 steht. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Judah und seine Brüder, Judah zeugte Serah von der Tamar oder wie auch immer. Ich weiß nicht, ob du es auswendig kannst. Auf jeden Fall. Das ist in unserer Kultur nicht so wichtig. Aber in Kulturen, die so mit Genealogien, also mit Geschlechterfolgen arbeiten, ist das total richtig. Da sagen die, oh ja, das stimmt ja, was da drin steht, weil da steht ja diese Genealogie drin. Ne? Gott hat sich da schon was beigedacht. Und es tut gar nicht so weh, mal ein bisschen nachzudenken, ein bisschen zu studieren und ein bisschen sich auch damit zu beschäftigen, wie kann ich denn das Evangelium so sagen, dass der Mensch in meiner Umgebung, der postmoderne Mensch, um hier mal ein ganz furchtbares Wort zu benutzen, es verstehen kann. Oder vielleicht hatte ich das Thema Werk angesprochen und dir fällt ein, ja, ich könnte etwas tun und das Evangelium verleiblichen. Vielleicht sind es nur ganz, ganz kleine Dinge.
Es gab in Lüdenscheid einen Pastor, der hieß Paul Deitenbeck. Ich weiß nicht, ob jemand mal diesen Namen gehört hat. Ist jetzt auch gestorben. Paul Deitenbeck, dem sagte man nach, dass er die Gabe der Großzügigkeit hatte und des Schenkens. Und ich habe gehört, dass er zum Beispiel in jedem Urlaub jedem seiner Gemeindeglieder eine Postkarte aus dem Urlaub geschrieben hat. Die arme Frau beim Urlaub, der hat die ganze Zeit immer nur gesessen und Postkarten geschrieben. Er hat oft morgens früh, wenn die Leute dann aufwachen, fanden sie vor ihrer Tür auf einmal eine Schachtel Pralinen oder ein paar Blumen und so. Und ich dachte, das sind so geistliche Legenden, das stimmt irgendwie nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe den Mann zweimal getroffen in meinem Leben. Das erste Mal war irgendwie auf so einem Gemeindetag in Essen. Da kam er vorbei, da stand ich an so einem Stand und dann sagte er, ach, ja, wo bist du denn her und so? Hier hast du 10 Mark. Ne? Und das war's. Ne? Ich habe Paul Deitenbeck eine Minute getroffen, hatte schon 10 Mark geschenkt gekriegt. Also das fand ich schon mal sehr, sehr gut. Das zweite Mal, wo ich den traf, da gab er mir 50 Mark. Leider habe ich ihn nicht zum dritten Mal getroffen. Ich weiß nicht, was jetzt die Steigerung gewesen wäre. Aber das war so eine Verleiblichung des Evangeliums. So ganz kleine Zeichen. Ich weiß gar nicht, woher der das Geld immer hatte. Aber irgendwie, es geht jetzt nicht darum, dass wir rumgehen und Leuten Geld schenken. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du überlegst, in deiner Umgebung, wie kannst du Menschen die Liebe Gottes, vielleicht Menschen, die in Not sind, die Liebe Gottes nahebringen. Durch kleine Zeichen oder durch große Hilfen. So eine Nachbarin, da waren wir gerade verheiratet in der ersten Wohnung, wo wir gemeinsam wohnten, sagte die Nachbarin zu uns, mit der wir normalerweise nicht viel sprachen, können Sie mal kommen und mir helfen, das Sofa so irgendwie umzuschieben. Da bin ich hochgegangen und ich muss noch davor schicken, wir hatten ein Auto geschenkt gekriegt, das war so, ein Freund von mir schrieb in seinem Rundbrief, er hätte ein Auto zu verschenken. Die einzige Bedingung bei diesem Auto wäre, man müsste das, was da draufsteht, draufstehen lassen. Man dürfte das also nicht überpinseln. Ne? Und wir hatten kein Geld, unser Auto ging gerade kaputt. Da habe ich gedacht, das ist die Gelegenheit, ne, egal was da draufsteht. Und angerufen, sagt er, ja, okay, kannst du haben. Ne? Kam an, das war so ein ehemaliger Polizeiauto, so ein Streifenwagen. Den hatte er knallgelb gestrichen und dann so bunte Streifen rum und dann in so großen Schriftzügen stand drauf, wir gehören Jesus Christus. Stand auf beiden Seiten. Ne? Also knallgelb und dann so bunt und dann wir gehören Jesus Christus. Ich habe das so am Abend gekriegt, so gegen 6 Uhr, bin mit dem noch in Harz gefahren, habe ihn da abgesetzt, wo er wohnte, bin da zurück nach Marburg. Am nächsten Morgen um 9 Uhr in der Uni sagte die Professorin zu mir, Herr Werner, ich habe Sie in Ihrem neuen Auto gesehen. Da sage ich, das ist aber schnell. Ich habe es erst gestern Abend gekriegt. Dachte, ja, als sie um die Ecke gebogen sind, als ich das Auto war, dachte ich, das kann nur von dem Roland Werner sein. Naja, auf jeden Fall, was war eigentlich jetzt mein Punkt? Bitte? Die Nachbarin, ganz genau, dankeschön. Die Nachbarin sagte also zu mir, nachdem ich das Sofa gestellt habe, ich wollte Sie mal fragen, in welcher Sekte Sie eigentlich sind, ne? Da habe ich gesagt, ja, ich bin in der größten Sekte Deutschlands. Ne? Sagt sie, wie? Sagt sie, ja, in der evangelischen Kirche. Dann sagt sie, mit Jesus Christus und so, wegen Jesus Christus und so. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht erinnern Sie sich ganz dunkel, in der Kirche wird so immer so ein Glaubensbekenntnis gesprochen und da sagt man auch, ich glaube an Jesus Christus. Ne? Aber was ich hier eigentlich sagen will, der Punkt ist der, diese einfache Sache, dass ich bereit war, ihr Sofa ihr zu helfen, umzustellen, was ja nur wirklich nichts Großes war, gab eine Gelegenheit für ein missionarisches Gespräch. Und dieses Werk, das können große Dinge sein. Vielleicht ruft Gott dich zu einer großen Sache. Ich kenne eine Frau in Bad Nauheim, die war in Brasilien zu einem Urlaub. Sie sah Straßenkinder, da war eine Evangelisation. Die Straßenkinder haben sich bekehrt. Sie stand die ganze Zeit neben denen, betete, dass die zum Glauben kamen. Die kamen zum Glauben, gingen nach vorne. Dann hatte sich mit denen angefreundet und hat jetzt versucht, in irgendeine Gemeinde zu vermitteln. Hatten alle möglichen Pastoren angerufen. Keiner sagte da, die sagten alle, wir sind nicht zuständig, wir haben keine Möglichkeit, wir haben keine Einrichtung dafür. Dann hat sie gesagt, naja, was mache ich denn jetzt? Dann hat sie ein Kinderheim gegründet. Vielleicht ist auch sowas. Aber vielleicht ist auch was ganz Kleines. Aber diese Dimension Werk ist wichtig. Oder Dimension Geist Gottes.
mehr von Gottes Kraft.
Go West, was ist dein wilder Westen? Sind es die Nachbarn, sind es die Freunde, sind es die Kollegen? Duisburg und das Ruhrgebiet braucht Jesus. Und Jesus nimmt uns, nimmt dich und mich, nimmt so ganz normale Leute, wie wir es sind. Und wenn wir wie Paulus Wort und Werk und Kraft des Geistes zusammenbinden und verstehen, wie sehr wir geadelt sind von Gott, dass wir priesterliche Diener sein dürfen, Menschen zu ihm zu bringen, dann werden wir mitmachen. Und die Evangelisation und die Erweckung wird dann passieren, wenn normale Christen in ihrem Umfeld anfangen zu beten für ihr Umfeld und dann ganz natürlich von Jesus reden, glaubwürdig werden. Und noch ganz zum Schluss, mich bewegt das so, dass Gott uns seit 20, 30 Jahren, 40 Jahren teilweise so viele Ausländer ins Land geschickt hat. Und manche sind sehr unerreicht, zum Beispiel die Türken. Meine Frau hat letzte Woche bei einer missionarischen Frauentreffen für Türkinnen in Wiesbaden gesprochen. Und sie sagt, es war unglaublich, die Offenheit dieser türkischen Frauen. Es war unglaublich. Aber sie sagte, die hatten noch nie was gehört. Aber die haben so viel Leid erlebt, auch durch das in den Westen kommen und die ganzen kulturellen Umwälzungen und die Probleme in den Familien. Es ist ein Feld, was reif ist zur Ernte. Aber es braucht Leute, die hingehen. Was ist dein Westen? Lass dir das zeigen von Gottes Geist. Wie Paulus bist du zu einem priesterlichen Dienst gerufen. Und du kannst Geschichte beeinflussen durch das, was du tust und durch das, was du betest. Ich lade uns ein, jetzt einfach einen Augenblick zu beten, aufzustehen. Ich würde gerne einfach einen Augenblick mit euch beten. Wer möchte, kann aufstehen. Und danach übergebe ich an Hajo, aber einen Augenblick würde ich gerne mit euch beten. Und euch eine Gelegenheit zu geben.